Willst du mehr Erfolg im Leben haben? Oder willst du noch glücklicher sein? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast. Nicht nur für Unternehmer. Zu finden im Internet unter tomstalktime.com. In der letzten Folge ging es um den Unterschied zwischen der Position und dem Beweggrund einer Partei während einer Verhandlung. Und darum, dass das ein immenser Unterschied ist. Erinnerst du dich noch, warum? Ich hatte das Beispiel mit dem Motorradverkauf angebracht. Die Position des Motorradverkäufers war welche? Die Position war, Geld für sein Motorrad zu erhalten, und zwar 14.000 D-Mark. Und der Beweggrund, warum er das getan hat, war welcher? Der Beweggrund war, Geld, diese 14.000 Euro zu bekommen, um sich dafür ein Cabrio kaufen zu können. Und das war ja das, warum wir im Endeffekt diesen Deal überhaupt machen konnten. Heute, in unserer jetzigen Folge, geht es um folgende Themen. Einmal reden versus zuhören. Was ist dabei zu beachten? Wann ist was wichtiger? Was nenne ich bei einer Antwort zuerst? Die eigentliche Antwort oder die Begründung? Oder überhaupt beides oder nur eins von beiden? Und zu guter Letzt, du versus ich Aussagen. Wann ist welche Form besser? Es dürfte dir nicht ganz unbekannt sein, dass das Zuhören wichtiger ist als das eigentliche Reden. Denn durch das Zuhören bekommen wir viele Infos, besonders wenn wir vorher eine vernünftige Frage gestellt haben, über unseren Gesprächspartner oder über die Ziele des Gesprächspartners, die wir wiederum für unsere Argumentation oder für unsere weitere Strategie sehr erfolgreich einsetzen können. Und dieses Zuhören sollte aus ungefähr 2/3 der gesamten Gesprächszeit bestehen. Das heißt, 2/3 der Zeit höre ich zu und nur 1/3 der Zeit rede ich selber. Übrigens, der Unterschied zwischen Verhandeln und einfach nur, ja, miteinander quatschen, besteht darin, dass eine Verhandlung eine zielgerichtete Kommunikation ist, die auf einer sachlichen Grundlage stattfinden soll. Und um das Ganze auf eine sachliche Grundlage zu halten, ist es immens wichtig, aber auch relativ schwierig, bei Verhandlungen die Emotionen außen vor zu lassen. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die letzten Podcasts, wie ich öfters gesagt habe, kochen die Emotionen über, friert der Intellekt ein. Und wie gesagt, das ist so eine goldene Regel, die trifft eigentlich immer zu. Wenn man sich mal überlegt oder einfach mal erinnert, wie es selber war bei vergangenen Verhandlungen, wenn es sehr emotional wurde, ist es meistens den Bach runtergegangen. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an, bei einer Telefonhotline. Angenommen, du bist stinksauer und rufst bei einer Telefonhotline an, weil irgendwas mit dem Produkt oder dem Service nicht gepasst hat und du hast einen richtig dicken Hals. Rufst also an und dann lässt du erstmal kräftig Dampf ab. Was macht der Service-Mitarbeiter am Telefon auf der anderen Seite? Er lässt dich ausreden. Er lässt dich so lange ausreden, bis du den ganzen Mist einfach abgeladen hast und ja, dir der Normaldruck wieder herrscht, dass dieser ganze Überdruck raus ist und du wieder normal reden kannst. Denn erst wenn deine Emotionen unten sind, dann kann man sachlich nach einer Lösung suchen. Und das ist der Grund, warum gut geschulte Service-Mitarbeiter von der Telefonhotline die Gesprächspartner immer erstmal in Ruhe ausreden lassen und gar nicht ins Wort fallen. Das ist aber an sich gar nicht so leicht, wenn man das selber schon mal überlegt hat, in der Kommunikation, gerade wenn es was hitziger wurde, einfach mal diese Stille zu ertragen. Oder auch vielleicht bei gar nicht so emotionalen Sachen, einfach mal, wenn man sich normal unterhält, dass man eine Frage stellt und wenn derjenige nicht gleich darauf antwortet, dass man dann nicht sofort die nächste Frage hinterher stellt, sondern einfach mal wartet. Weil in dem Moment, wenn ich eine Frage gestellt habe, habe ich ihm den Ball zugespielt. Und in dem Moment ist das klar, dass jetzt seine Zeit gekommen ist, darauf zu reagieren. Wenn ich sofort eine gleiche Frage wieder hinterher schieße, dann ist das so, als wenn ich mit mir selber Tennis spiele. Ich schlage den Ball rüber, dann laufe ich wie der Gestörte einmal um den Platz rum, dass ich den Ball kriege und schlage ihn wieder zurück. Also ziemlich schwachsinnig, macht überhaupt keinen Sinn. Aber warum sollen wir so viele Fragen stellen? Ein Beispiel aus meiner Immobilienzeit. Stell dir mal vor, ein privater Hausverkäufer hat sein Haus inseriert und will 500.000 Euro dafür haben. Angemerkt hierbei sei einfach mal, dass private Anbieter in der Regel deutlich überzogene Wertvorstellungen für ihre Immobilie haben. Warum ist das so? Weil natürlich auch wieder Emotionen dranhängen. Das Haus wurde selber gebaut oder da wurden die Kinder drin geboren, man hat in diesem Haus dann noch geheiratet oder ist das Elternhaus oder sonstige emotionale Bezüge, die man zu diesem Haus hat. Und da sind wir wieder beim Thema Emotionen hoch und dann denkt man nicht mehr allzu viel weiter. So, zurück zum Haus. 500.000 will derjenige dafür haben. Nach meiner fachlichen Einwertung ist es aber nur 400.000 Euro wert. Was mache ich also, wenn ich den Auftrag erhalten will, um das Haus zu verkaufen? Gehe ich dann hin oder rufe an und sage dann ganz direkt, na, mein Freund, Sie haben ja tolle Vorstellung. Glauben Sie noch an den Weihnachtsmann? Die Hütte ist doch maximal 400.000 Euro wert. Was glaubst du, wie erfolgreich dieses Vorgehen wäre? Vermutlich wird er noch nicht mehr antworten und mir gleich den Hörer aufknallen und das natürlich auch zu Recht. Also so ein Vorgehen macht natürlich gar keinen Sinn. Besser wäre doch, wenn ich erstmal ein paar Fragen stelle, sowas wie, wie kommen Sie denn auf den Preis? Warum wollen Sie denn verkaufen? Wo ziehen Sie denn hin? Gibt es eine Frist, bis wann Sie verkaufen müssen? Habt ihr gemerkt, was das für Fragen sind? Die ersten Fragen waren offene Fragen, wo ich einfach allgemeine Informationen haben will, wo derjenige so viel reden soll wie möglich, damit ich so viel Infos auch natürlich rausziehen kann, wie nur irgendwie möglich. Die letzte Frage, gibt es eine Frist, bis wann Sie verkaufen wollen, ist wieder eine geschlossene Frage. Da will ich kein großes Gelaber haben, sondern will ich es auf einen Punkt, dass er einfach sagt, ja, innerhalb von 6 Monaten oder nein, ich bin komplett frei. Ja, und durch diese ganzen Sachen hole ich mir natürlich meine Infos raus und kann dann wieder meine eigene Strategie zurechtlegen. Ich sag nochmal hier, wer fragt, der führt. Aber natürlich kann ich nicht bis in alle Ewigkeiten nur Fragen stellen, sonst kommt sich der andere natürlich auch ein bisschen verschaukelt vor, sondern irgendwann muss ich natürlich mit einer Antwort rauskommen. Wenn ich meine Antwort gebe, gibt es auch einen ganz wichtigen Grundsatz. Und zwar, immer zuerst die Begründung geben, bevor man die eigentliche Antwort gibt. Beispiel. Um hier bei diesem Immobilienbeispiel nochmal zu bleiben. Sehen Sie, Herr Huber, die Preisfindung einer Immobilie ist eine recht komplexe Sache. Sie haben schon viele Sachen sehr gut recherchiert und berücksichtigt, um einen Preis festzulegen, der Ihrem Haus und der Marktlage und auch Ihrer persönlichen Situation aber entspricht. Müssen wir diese natürlich auch alle mit berücksichtigen. Sie haben Glück, dass Sie ein sehr schönes Haus haben, welches auch eine gehobene Ausstattung besitzt. Der Immobilienmarkt in unserer Region ist zurzeit jedoch sehr käuferfreundlich und die Preise sind etwas niedriger als vor 5 Jahren. Und Sie sagten, dass Sie aus persönlichen Gründen Ihr Haus in spätestens 6 Monaten unbedingt verkaufen müssen, da sonst die Zwangsversteigerung droht. Wenn wir jetzt all diese wertbeeinflussenden Faktoren mit in Betracht ziehen, haben wir im Endeffekt 2 Möglichkeiten der Vorgehensweise. Und hier kommt es ganz darauf an, wie risikobereit Sie sind und was Sie alles aufs Spiel setzen wollen. Falls Möglichkeit 1 nicht klappt. Möglichkeit 1 wäre, Sie bieten Ihr Haus für weiterhin 500.000 Euro an, womit Sie ca. 50.000 Euro über den aktuellen üblichen Marktwert liegen. Das Risiko dabei ist eine geringere Nachfrage, was dadurch natürlich weniger Interessenten bringt und bei einer Verkaufszeit von 6 Monaten schon ein bisschen eng wird. Wenn Sie 12 bis 18 Monate hätten, wäre das überhaupt kein Problem. Ein weiteres Risiko ist, wenn Sie in 6 Monaten nicht verkaufen, dann droht die Zwangsversteigerung. Bei einer Zwangsversteigerung werden die Immobilien aber meist für einen unverschämt niedrigen Preis, der deutlich unter dem Marktwert liegt, verkauft. In Ihrem Fall schätze ich diesen auf ca. 290 bis ja, vielleicht 310.000 Euro, was für Ihr Haus deutlich zu wenig ist. Die Möglichkeit 2, die wir haben, ist, ich verkaufe Ihr Haus unter Berücksichtigung der Marktlage und Ihrer persönlichen Zielsetzung innerhalb der nächsten 6 Monate und werde auch die Bonität des Käufers klären, damit Sie auf der sicheren Seite sind. Ich kümmere mich um die komplette Abwicklung und stehe natürlich auch bei allen Fragen persönlich zur Verfügung. Wenn ich Ihr Haus verkaufe, erhalten Sie mindestens 380.000 Euro, vielleicht sogar 400.000 Euro. Wie hört sich das an im Vergleich zu der ersten Möglichkeit? Ich habe in beiden Fällen, habe ich meinem Kunden gesagt oder dem Interessenten gesagt, dass das Haus nur 400.000 Euro wert ist. Im ersten Fall habe ich es ihm gleich gesagt. Was? 500.000 Euro? Sind Sie wahnsinnig? Mehr als 400 ist das Ding nicht wert. Ja, bringt nicht viel. Im zweiten Fall habe ich ihm eine ausführliche Begründung gegeben, wieso und warum was so ist, und habe dann erst meine Antwort gegeben, sprich, dass das Haus meines Erachtens 400.000 Euro wert ist. Also wirklich immer daran denken, immer zuerst die Begründung geben. Die muss natürlich jetzt nicht so ausführlich sein, wie sie jetzt gerade bei mir war, aber wichtig ist, dass die Begründung vor der eigentlichen Antwort kommt. Warum ist das so? Was wäre, wenn es andersrum ist? Wenn ich zuerst die Antwort gebe, dann hört der Partner sich die Begründung gar nicht mehr wirklich an, sondern denkt schon sofort über eine Argumentation nach. Mit anderen Worten, er hört erst gar nicht zu, was du sagst. Aber das Ziel ist doch, dass er dir zuhört, weil du willst ja schließlich auch deine Interessen vertreten bzw. deine Ziele erreichen. Nicht nur seine, denn es sollen ja wirklich beide Ziele beachtet werden und nach Möglichkeit auch beide, so gut es geht, irgendwie erreicht werden. Also Punkt 1, einfach merken, Begründung immer vor der Antwort geben. Dass minimale Änderungen eine große Wirkung haben, sehen wir jetzt auch in unserem nächsten Part bei den Du versus Ich-Aussagen. Stelle folgende Situation vor. Meine Frau geht alleine mit ihren Freundinnen zum Essen aus, tratschen, quatschen und so weiter, und ich spiele zu Hause den Babysitter. Wir vereinbaren, dass meine Frau um 11 Uhr abends wieder nach Hause kommt. Als sie dann irgendwann um 1 Uhr nachts leise sich auf Zehenspitzen ins Haus reinschleicht und ich das dann mitbekomme, könnte ich zu ihr sagen, na toll, wo kommst du denn jetzt her? Du hättest ja mal wenigstens anrufen können. Du bist ja eine tolle Mutter für dein Kind. So lange, wie du dein Kind im Stich lässt. Auf dich kann man sich ja nun überhaupt nicht verlassen. Hast du eigentlich noch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein? Oder? Schatz, endlich bist du da. Ich war krank vor Sorge und war schon kurz davor, bei der Polizei anzurufen. Ich habe echt gedacht, es wäre irgendwas passiert, weil ich dich auch nicht erreichen konnte. Merkst du den Unterschied? Im ersten Beispiel fokussiere ich mich auf das Du, im zweiten Beispiel auf die Ich-Aussagen. Wenn ich mit Du-Aussagen arbeite oder wenn ich Du-Aussagen mache, sowas wie, du kommst zu spät, was hast du denn für ein Verantwortungsbewusstsein und so weiter, dann wirkt das in den meisten Fällen wie ein Angriff auf mein Gegenüber und mein Gesprächspartner wird sich definitiv in die Enge gedrängt fühlen und anfangen, sich zu rechtfertigen, meist sehr emotional. Also als Fazit können wir sagen, insbesondere bei Konflikten, achte bitte immer drauf, dass du in Ich-Botschaften redest, ja? Wie ich mich gerade fühle. Und Du-Aussagen sind immer wie ein Angriff. Also ich war krank vor Sorge, dass irgendwas passiert wäre, im Gegensatz zu du kommst so spät nach Hause, du hast dein Wort gebrochen, auf dich kann man sich ja gar nicht verlassen. Ja, macht einen kompletten Unterschied. Und natürlich auch, was auch nicht zu vergessen ist, auf den Tonfall achten. Da kommt es natürlich auch drauf an, weil es bringt gar nichts, wenn man dann sich aufplustert vor seinem Gegenüber und dann wie mit der Axt im Wald einmal durchrennt. Ja, ist nicht wirklich zielgerichtet. Denn wir wollen ja, gerade bei einer Verhandlung, das ist ja das Thema hier, Power-Verhandlungsstrategien. Wir wollen ja verhandeln und zielgerichtet sein, ja? Insbesondere in diesem Fall auf den Tonfall achten. Denn wie heißt es so schön, der Ton macht die Musik oder wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Zusammenfassend in dieser Folge kann ich einfach nochmal sagen, reden versus zuhören. Zwei Drittel der Zeit solltest du zuhören in Verhandlungen. Das Ganze soll sachlich sein und du musst Stille aushalten können. Wenn du eine Frage gestellt hast, warte auf die Antwort. Und nicht gleich wieder losreden, um den Tennisplatz rennen und den eigenen Ball wieder zurückschlagen. Was nenne ich bei einer Antwort zuerst? Die eigentliche Begründung. Und dann kommt die Antwort. Und bei Du versus Ich-Aussagen, wann ist welche besser, haben wir, glaube ich, auch gerade noch drüber gesprochen. Das war's wieder in dieser Folge. In der nächsten Folge geht's spannend weiter und erfährst wieder einiges weitere zum Thema Power-Verhandlungsstrategien. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war Tom's Talktime, der Erfolgspodcast. Von und mit Tom Kaules. Und denk immer dran, Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, euer Tom.